Hallo liebe Formel-1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video, Ralf und ich. Wir melden uns mit ein paar Themen zurück, noch ein bisschen über Las Vegas. Wir sprechen über Mick Schumacher und über noch so ein paar andere Dinge. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Ralf.
Hallo allerseits.
Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die erfreuliche News aus Deutschland. Also ist jetzt schon wieder fast 1,5 Tage alt. Mick Schumacher hat bekannt gegeben, dass er in die IndyCar-Serie einsteigt. Nicht die ganz große Überraschung, nachdem er seine Alpine aus verkündet hat. Gut, es gab auch die Option McLaren und WEC, aber es wird jetzt tatsächlich die IndyCar-Serie. Da hat er ja erst im Oktober getestet, war begeistert, das Team war begeistert und jetzt wird er dort ab 2026 im Cockpit sitzen. Der richtige Schritt für Mick Schumacher?
Absolut, im Moment seiner Karrierephase auf jeden Fall. Ist auch für mich keine Überraschung. Ich habe es sogar geahnt, fast schon gewusst. Die Testfahrt mit dem Team Letterman Rail Team waren lieber auf den ersten Blick von beiden Seiten. Und jetzt haben sie halt geheiratet, könnte man sagen. Also alles andere als Überraschung.
Und wir sehen ihn auch dann wieder mit der Nummer 47 auf dem Auto. Mit der Nummer ist er ja schon in der Formel 1 gestartet. Was bedeutet diese Zahl für ihn eigentlich?
Ja, hat er gesagt, irgendwie für die Amerikaner sehr, sehr lustig. Die stehen ja so ein bisschen auf Mythen. Es ist eine Lieblingszahl und er hat es nochmal erklärt mit Familie. Und wenn man die zusammenrechnet, kommt man irgendwie auf 11, keine Ahnung. Aber ganz lustig und die Amerikaner nochmal, die stehen ja auf so Mickey-Maus-Zahlen. Das hat er gut gemacht.
Ja, genau, also 4 und 7 sind seine Lieblingszahlen und dann die Geburtstage addiert von den Schumachers. Er hat selber auch gesagt, für mich war die IndyCar die beste Option. Ich wollte mit dem Test mir und allen anderen bestätigen, dass ich mir das auch langfristig vorstellen kann. Also dass das Wort langfristig, gleichzeitig hat er aber auch betont, dass die Formel 1 für ihn damit nicht vom Tisch ist. Also das eine schließt trotzdem das andere nicht aus. Wie siehst du das, wenn man sich jetzt in dieser IndyCar-Serie bindet?
Ich hätte es anders formuliert, aber er ist, wie er ist, er sagt das so. Ich hätte jetzt nicht gesagt, die Formel 1 ist damit nicht vom Tisch. Ich hätte gesagt, ich konzentriere mich jetzt voll auf die IndyCar-Serie, weil es toll war, die Testfahrt und so weiter. Ich hätte die Formel 1 gar nicht in den Mund genommen. Und wenn Fragen gekommen wären, hätte ich gesagt, also im Moment ist das kein Thema. Im Moment heißt das, es könnte irgendwo eins sein, aber ich mache jetzt erstmal einen auf Indy.
Ja genau, das hat er in der deutschen Presserunde, beziehungsweise überhaupt in der Presserunde gestern gesagt, da wurde er dazu gefragt, deswegen hat er überhaupt erst sich zur Formel 1 geäußert. Also genau gesagt hat er gesagt, ich sehe keinen Grund, warum ein Wechsel zur IndyCar-Serie die Formel 1-Tür schließen sollte. Also das nochmal einzuordnen. Darüber hat er unter anderem auch gesprochen und über das Ovalfahren. Das ist ja das, wo Ralf Schumacher ihn so ein bisschen gewarnt hat, dass das super gefährlich ist. Er sieht das so ein bisschen anders. Er hat gesagt, natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber Motorsport ist insgesamt gefährlich und ich sehe nicht ganz ein, warum eine Sache gefährlicher ist als die warum eine Sache gefährlicher als die andere sein soll. Wie stehst du zu dieser Aussage? Geht er da ein bisschen zu naiv ran?
Nein, geht er nicht. Der weiß schon, was er da macht und klar, die Geschwindigkeiten, zum Beispiel bei Indy 500 oder bei allen Ovalrennen, die Geschwindigkeiten sind enorm. Wenn du da abfliegst, hast du andere G-Kräfte und du fährst ja auch manchmal, besonders am Anfang des Rennens, mehr oder weniger im Rudel drin, in der Gruppe drin und dann, dass sich einer aufspielt, ist natürlich schon ein Thema. Aber auch die Indycars haben sich sicherheitsmäßig fast maximal entwickelt und man sieht ja, dass in den letzten Jahren weniger passiert ist. Obwohl es schwere Unfälle gab, gab es weniger Personenschäden. Also und er ist Rennfahrer. Er hat recht, alles im Leben ist ein Risiko. Wenn du Formel-1-Fahrer bist, kannst du dich auch erwischen. Wenn du Angst hast, dann darfst du noch nicht mal mehr Rennen fahren oder andere Dinge. Also ist schon klar, dass man, eigentlich darf man die Frage gar nicht stellen, weil ein Rennfahrer muss immer wissen, was er macht und das ist ein bisschen aufgebauscht, das Thema. Was sein Onkel Ralf betrifft, der hat sehr wohl Erinnerungen an Ovalstrecken, zumindest Teile davon in Indianapolis und dass der da kritisch ist, das kann ich auch total verstehen. Allerdings, es war eine andere Zeit und trotzdem, wenn du sowas mal erlebt hast und das auch noch zweimal, dann kann keiner mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, wieso warnst du davor gefahren? Weil die Gefahren, die hat er sehr wohl gehabt, gespürt.
Ja, absolut, klar. Das liegen dann nochmal dann 20 Jahre zur aktuellen Generation dann dazwischen etwa. Was können wir von Mick Schumacher in der kommenden Saison erwarten? Wie sollte er da rangehen? Was sind da so die Ambitionen in so einem ersten Rookie-Jahr in der IndyCar?
Er muss so schnell viel lernen wie möglich. Sein Team gilt jetzt nicht als Top-Team, das sind da eher Penske und Ganassi, aber es ist ein gutes Team. Er könnte als Fahrer schon den Unterschied machen, aber nochmal, besonders die Ovalrennen sind eine ganz andere Art von Rennen. Da sind Spezialisten unterwegs, Asphalt-Cowboys, die genau wissen, wie sie ein Auto abstimmen und wie man im Oval fährt, auch im Windschatten und in der Gruppe. Also das muss er schon lernen, das darf er nicht unterschätzen. Und er darf auch nicht die Amerikaner oder die Teilnehmer der IndyCar-Serie, die auch teils aus Europa kommen, bei den Straßen- und normalen Rennstreckenrennen unterschätzen. Ich meine, es gibt da einen Superstar, den man fast mit Max Verstappen in der Formel 1 vergleichen kann, der heißt Alex Palou, der so ungefähr alles gewonnen hat in den letzten Jahren, was es gibt. Das ist eigentlich der Favorit. Das ist der, der auch aus Europa kam, der es gelernt hat. Das sollte sein Vorbild sein, im Sinne von, ich lerne so schnell wie möglich da drüben und guck mal, was geht.
Gut, die Rennen könnt ihr übrigens dann auch nach nächster Saison weiterhin alle bei Sky gucken. Also wer eh schon Sky hat wegen der Formel 1, kann sich freuen, dass da auch die IndyCar-Rennen läuft, weil wir das in den Kommentaren immer haben. Fragen die Leute, wo kann man die IndyCar schauen? Deswegen das auch einmal schnell zu beantworten. Wird dann natürlich immer zur später Stunde sein, kann man Formel 1 nach IndyCar gucken. Die ganzen Motorsportverrückten da draußen. Ralf, er fährt ja dann für Rahill Letteman-Lenigan Racing. Ganz schön komplizierter Name, aber da steckt ganz schön was hinter. Was genau?
Ja, die Besitzer des Teams steckt ja dahinter. Das eine ist Graham Rahill, IndyCar-Legende, 500-Meilen-Gewinne und auch Formel 1 erfahren. Er war mal Teamchef bei Jaguar, Anfang der 2000er. Und Letterman ist ein Kult-Talk-Master in Amerika. Das steckt dahinter. Aber da steckt für mich noch was dahinter. Er wandelt auf den Spuren von Fernando Alonso und zwar doppelt. Wieso doppelt? Alonso hat ja auch in Amerika sein Glück versucht, allerdings nur bei den Indy 500, aber immerhin. Und er war auch gar nicht so schlecht, besonders 2017, war im Qualifying schon Fünfter, was fantastisch war für einen Rookie, der ja damals auch war, und hätte sogar im Rennen gewinnen können. Also er lag in aussichtsreicher Position, als ihm der Motor damals um die Ohren geflogen ist. 2019 war es weniger glücklich, da gab es komische Umstände, da konnte er sich fürs Rennen nicht qualifizieren. Das ist also. Das ist das Erste, wo Mick auf Fernando Alonso Spuren war. Das Zweite ist aber auch, wenn man schaut, wo Alonso jetzt fährt, bei Aston Martin, ist sein Teamkollege der Sohn des Oberbosses. Mick Schumacher ist einer der zwei Teamkollegen, auch der junge Rahill, der Sohn des Chefs. Also da sehe ich dann auch Parallelen.
Stimmt. Ja, auch ganz nett. Gut, Ralf, dann springen wir jetzt mal über den Teich und gehen zurück zur Formel 1. Da wird er jetzt dann am Wochenende in Katar gefahren. Darüber sprechen wir aber im nächsten Video übrigens. Wir beide dann am Freitag nach dem Training. Wir kommen jetzt einmal zur Situation im WM-Kampf. Lando Norris führt jetzt die WM noch an, hat aber nur noch 24 Punkte Vorsprung vor Oscar Piastri und Max Verstappen, die jetzt gleich aufliegen, nachdem ja beide McLaren disqualifiziert wurden in Las Vegas. Ralf Schumacher hat jetzt gesagt, man sollte jetzt auf Norris setzen, also Teamorder. McLaren hat sich, ich meine, es war in Austin geäußert, wenn beide noch rechnerisch die Chance haben, dann dürfen sie frei fahren. Wie siehst du die ganze Situation bei McLaren und die Chancen für Verstappen im WM-Kampf? Wie sollte man da aus Sicht der Papaya, des Papaya-Teams vorgehen?
Da ist richtig Feuer unterm Dach. Ich habe das Gefühl, dass besonders Zac Brown gerade ein bisschen zu nah an der Sonne fliegt. Also, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die intern wirklich das richtig handeln. Das kommt zwar nicht alles so raus, aber ein Piastri und sein Manager Weber sind, glaube ich, stinkgesauer. Es kam ja auch raus bei Funksprüchen, dass die ziemlich früh gewusst haben, dass Norris ein Problem mit diesen Bodenplatten kriegen könnte und haben ihn gewarnt. Versuch langsam zu fahren, mach das und das und. Und war aber zu spät. Eigentlich hätten sie Piastri das auch sagen müssen, aber mir ist da kein Funkspruch bekannt und auch dem Piastri-Lager nicht. Also da kann man schon mal Verfolgungswahn kriegen und denken, wieso sagen sie dem das und mir nicht und so weiter. Und das führt natürlich wirklich zu Unstimmigkeiten. Also ich könnte sogar Piastri verstehen, wenn er jetzt sagt, Also dem jetzt, warum soll ich jetzt noch es helfen, Weltmeister, wenn erstens habe ich Rechner selbst die Chance noch und zweitens, ja, machen wir uns nichts vor. Das Schlimmste, was für ihn passieren kann, imagemäßig ist, wenn sein Teamkollege Weltmeister wird, da wäre mir ein Verstappen schon lieber. Das ist eine rein menschliche Verlockung, die du hast und die kann ich auch nachvollziehen. McLaren sagt, die werden sie frei fahren lassen. Halte ich für nicht gut. Und ich glaube, die denkt auch nochmal drüber nach. Denn so der Team Max ist so stark gerade mit seinem Red Bull und drängt so von hinten, dass es jetzt um jeden Punkt gehen kann. Und da glaube ich, würde die Vernunft siegen über der Gerechtigkeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Qualifying fahren lassen und dann mal gucken, wie das Rennen so läuft. Und im Notfall werden sie schon Piastri sagen, Verstappen ist zu nah dran oder der ist vor dir, vor beiden. Und wenn er zum Beispiel Zweiter ist und Norris nur Dritter, dann könnte ich mir so einen Funkspruch schon vorstellen. Lass ihn vorbei.
Ob er sich dran hält, ist dann aber die andere Geschichte.
Let him pass for the championship. Andrea Steller kennt den Spruch sehr gut noch.
Ja, aber das ist die Frage, ob er sich dran halten wird. Meinst du, Piastri macht sich ordnet sich unter?
Das ist dann die Frage. Ne? Das wird alles wahrscheinlich vorher im Team besprochen, aber auch im internen Team Piastri mit Mark Webber. Wenn es so kommt, würde er sich dran halten, kann ich nicht beantworten. Ich meine, man weiß ja nicht, was er vorhat. Klar, er hat einen Vertrag für nächstes Jahr, aber wenn die Narben so tief schon sind und das Misstrauen so tief eingefleischt ist, dann ist es schwierig, da zu bleiben. Egal, Vertrag hin oder her. Und wenn dann Red Bull nochmal ein bisschen kratzt und sagt, komm doch zu uns, was ich übrigens machen würde, rein aus taktischen Gründen, also das heißt ja nicht, dass man ihn dann nimmt, dann weiß ich nicht, ob er es machen würde. Also ich hätte meine Probleme dann. Aber nicht nur deswegen, weil es besser für mich wäre, dass der andere gewinnt von Red Bull, sondern weil, wenn ich das Gefühl hätte, die verarschen mich, und es kann ja sein, dass er das hat, dann würde ich allein deshalb sagen, so, und jetzt verarsche ich euch.
Ja, Jos Verstappen hat sich jetzt auch nochmal zu McLaren geäußert, da auch nochmal ein bisschen Unruhe von außen reinzubringen. Das sieht man ja jetzt schon häufig. Also erst hat sich Jos gesagt, die Situation bei Piastri ist seltsam. Dann hatte das ja Verstappen auch nochmal gesagt, also der Sohn. Und jetzt sagt Jos nochmal, man erkennt schon an der Fahrweise, an den Onboard-Aufnahmen, dass Piastri mehr rutscht. Und das ist ja schon komisch, ob die wirklich das gleiche Auto haben, so nach dem Motto. Ist das auch nochmal ein bisschen Politik oder denkst du, er hat da wirklich was gesehen?
Ich glaube, und er sagt einfach, was er denkt, was er sieht. Er geht davon aus, dass beide das gleiche Auto haben. Erstmal, und der eine kommt mit den Reifen klar, der andere nicht. Wo es doch am Anfang der Saison fast eher umgekehrt war. Also da kann man doch schon mal fragen, was läuft denn da gerade falsch, was Piastri betrifft. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Und ich meine, Zac Brown ist ja jetzt auch nicht gerade der Meister des Schweigens, wenn es darum geht, so ein bisschen über die Medien Politik zu machen, das weiß man ja. Also finde ich völlig okay. Aber ich glaube, er meint es auch so. Also er sagt das nicht nur als Politiker, sondern er würde sich als Formel-1-Insider, er würde sich als Vater von Max Gedanken machen, wenn Max in der Situation wäre, ganz sicher. Mhm. Und mehr sagt er ja nicht.
In Katar war ja Piastri die letzten Jahre stark, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie der da gegen Norris abschneiden wird. Wie gesagt, er hatte jetzt diese Formflaute, aber Katar war, ist jetzt wirklich eine Strecke, die ihm liegen sollte, müsste. Gut, wie stufst du das ein, die beiden am Wochenende? Da jetzt doch nochmal so eine kleine Vorschau. Denkst du, Piastri kann da jetzt mal mehr mithalten?
Das kommt drauf an, ob das Auto wirklich das gleiche ist oder ob Norris irgendeinen Trick entwickelt hat, wie er noch besser die Reifen auf Temperatur hält oder besser ins Fenster kriegt. Und es ist ja auch nicht seine Pflicht, unbedingt dann Piastri das zu sagen. Wenn es da so einen Trick gibt, ich sag mal, ich fahre jetzt 2-3 Sekunden schneller die Einführung. Von den Daten her sieht das Piastri, aber er kann ja nicht alles sehen. Also da muss Norris nicht alles sagen. Wenn es aber so ist, dass McLaren mit Norris Auto irgendwas macht, ich sage nicht, dass es so ist, aber irgendwas macht, was sie bei Piastri nicht machen, was die Reifen betrifft, ja, dann würde er auch in Katar alt aussehen.
Ja. Ja, von den Titelträumen bei McLaren kommen wir jetzt zu den Albträumen von Lewis Hamilton bei Ferrari. Der hat sich jetzt auch nochmal negativ geäußert. Also der hat gesagt, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ich freue mich aufs Ende und ich freue mich nicht auf das, was als nächstes kommt, die nächste Saison. Also der hat auch schon gar keinen Bock auf 2026. Der ist so gefrustet aktuell. Darüber hatten wir schon ein bisschen gesprochen, über so negative Aussagen. Die kamen jetzt halt dann nochmal dazu. Ja, aber das hört das dann noch versucht, ein bisschen entschärfen. Wäre auch traurig, wenn er nicht frustriert wäre mit dem 10. Platz in einem Ferrari. Aber der muss sich da auch denken, Luis, jetzt ist doch mal gut. Jetzt heul nicht so viel rum und fahr einfach. Wie siehst denn du da gerade die Situation?
Nee, es bestätigt das, was ich schon am Rennen gesehen habe. Ein Häufchen Elend, ein Mann, der verzweifelt ist und der, egal was er versucht, einfach nicht weiterkommt, sondern eher nach rückwärts fährt als vorwärts. Das kommt rüber und das wundert mich jetzt nicht. Ich glaube, das ist genau seine Stimmungslage. Ja, man könnte das natürlich auch ein bisschen anders diplomatisch formulieren, dass er echt enttäuscht ist über seine Leistung, über das, was im Moment passiert. Aber man könnte ja auch sagen, gut, ich probiere jetzt nochmal das Beste draus zu machen, für 26 zu lernen und dann neue Autos, neues Jahr, neues Glück. Aber er ist halt sehr, sehr verzweifelt gerade und das finde ich jetzt auch wieder relativ authentisch, wenn er das nicht versteckt.
Ja. Ihr könnt ja da draußen mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch an einen Lewis Hamilton im Ferrari 226 glaubt oder ob es da schon zur Trennung kommt. Das hattest du ja auch im letzten Video so ein bisschen angedeutet, dass man da die Oli Bearman-Variante. Ja?
Wer auch immer, wenn Lewis jetzt nochmal nachlegt und nochmal seine Verzweiflung preisgibt und selbst sagt, er freut sich nicht drauf, wie habe ich soll mal das deuten?
Ja.
Das kann ich nur so deuten, dass er wirklich drüber nachdenkt, ob er sich das noch antun will. So.
Ja. Wäre schade. Ich würde ihn, wie gesagt, mit dem neuen Reglement gerne noch fahren sehen, aber wie du schon auch gesagt hast, bei seiner aktuellen Gemütslage ist nichts auszuschließen. Dann kommen wir zu seinem Team.
Ja, aber nicht ausschließen heißt aber auch, dass er sich nochmal schüttelt und weitermacht. Also ich halte es nur nicht für unmöglich, dass er den Krempel hinschmeißt. Sagen wir mal so, ich halte es nicht für unmöglich. Das sind seine Worte, das ist seine Körpersprache, das ist seine Ausstrahlung im Moment. Mehr sage ich nicht.
Charles Leclerc wartet schon seit 2019 bei Ferrari auf die ganz großen Titel. Hat noch keinen gewonnen, war auch nie so wirklich nah dran. Gut, 22 vielleicht mal, da war mit Verstappen im WM-Duell, aber auch nur irgendwie die erste Saisonhälfte. Ansonsten wirklich meistens weit davon entfernt, seinen ersten WM-Titel zu gewinnen. Da sind jetzt neue Berichte aus Italien aufgetaucht. Ich muss da bald schon schmunzeln. Wir hatten ja schon mal welche, so Wechselgerüchte von Leclerc im Sommer. Ist das wieder nur Druck aufs Überrei? Dieses Mal geht's da um Aston Martin. Was weißt du darüber?
Gehen wir von Aston Martin aus. Die sind da schon auf der Suche für 27. Auf Piloten, mit denen sie Rennen gewinnen können. Alonso ist halt Nummer 44, lässt es selbst offen, ob er über 26 hinaus noch fährt. Da muss ja ein Team wie Aston Martin gucken, wer ist denn auf dem Markt, wer hilft uns weiter. Und na klar ist ein Charles Leclerc einer von denen, mit denen man reden muss. Ein Verstappen natürlich auch und wahrscheinlich auch ein George Russell oder auch ein Piastri, ich sag's ja nur mal. Also, dass die an Leclerc denken, ist jetzt kein Wunder, dass das aus Italien kommt. Ja, mein Gott, die zählen halt 1:1 zusammen. Ich habe gerade die logische Kette erklärt. Da kann man ja mal spekulieren. Hm. Und wenn das jetzt politisch wieder von der Leclerc-Ecke, sprich Manager Nicolas Todt gesteuert ist, dann halte ich es für nicht gut, weil das erstmal ging ziemlich in die Hose. Das hat man ja gesehen, wie Elkan reagiert hat. Bei den ersten Gerüchten. Der ging zwar nicht genau darauf ein, aber nochmal, dass Leclerc mit anderen Teams in Verbindung war und sozusagen die Frechheit hat, überhaupt von sich aus bei Ferrari wegzugehen, das fand er gar nicht gut. Und das war auch ein Grund, warum er die Fahrer mal kurz ziemlich hart rangenommen hat. Lebt er auch den Geist von Enzo Ferrari weiter, der ja damals von Niki Lauda von sich aus gekündigt hat, gesagt hat, der Judas hat sich für 30 Stangen Salami verkauft. Und ich glaube, so ein bisschen dieser Geist bei Ferrari herrscht immer noch.
Das Rennen in Madrid, da sind Bilder aufgetaucht von spanischen Journalisten RMC Motori. Grüße gehen da raus an den Paolo, mit dem habe ich ein bisschen geschrieben. Gefragt, ob wir auch seine Bilder verwenden können. Denn der hat ein bisschen die Anlage da fotografiert, wo die Strecke gebaut werden soll. Da, wo das Boxengebäude hin soll, ist ein kompletter Sumpf noch. Da muss noch viel getan werden. Es liegt auch ein bisschen Asphalt, aber Vor allem sieht das sehr nach Prärie aus. Jetzt natürlich dann die Frage, ob da ein Rennen stattfinden kann. Also die haben noch ein bisschen Zeit. Im September findet ja erst der große Preis von Spanien statt. Also der große Preis von Katalonien ist ja dann in Barcelona, der große Preis von Spanien dieses Mal dann in Madrid. Ja, was denkst du? Kann da ein Rennen stattfinden? Du hast es ja auch schon mal öfter verfolgt, wie so eine Rennstrecke entstanden ist. Und du hast ja auch einen guten Draht zum Streckenpapst Hermann Tilke.
Ich fand die Geschichte gut, wie du die auf und gemacht hast. Und du hast sie ja nicht erfunden, sondern Spanier selbst sind ja mit Fotos dahin. Aber ich bin da vorsichtig. Ich habe schon einige Rennstrecken erlebt. Ich glaube, Malaysia war es, damals Hermann Tilke oder Baku, wo es auch ein bisschen, oder Türkei, wo es ein halbes Jahr vorher auch so ein bisschen aussah, da wird nie ein Rennen stattfinden. Aber irgendwie war das doch alles im Plan und dann hat man halt donnerstags nochmal die letzten Schrauben angezogen. Also ich wäre vorsichtig. Auf jeden Fall hat die Geschichte schön Rummel gemacht. Der spanische Oberbürgermeister ist echt beleidigt und spricht von Fake News. Wir werden sehen. Aber dass die Formel 1 immer einen Plan B hat, es sei denn, es gibt so einen Fall wie Corona und Australien, wo man schon ist und absagen muss und so eine Epidemie. Also da höhere Gewalt, da haben sie jetzt, können sie jetzt auch nichts machen. Aber das ist ja keine höhere Gewalt, wenn es Zweifel eventuell gibt, ob die für den 12. September, glaube ich, ist das Rennen, fertig werden. Und natürlich hat man dann einen Plan B, den hat man allerdings auch bei den anderen Rennstrecken gehabt, wo man Zweifel hatte, der kam halt nie raus. Aber das ist auch die Pflicht von den Veranstaltern, also den Managern der Formel 1, sage ich mal, den Rechteinhabern, rechtzeitig die Reißleine ziehen zu können und zu sagen, okay, dann gehen wir halt zum Beispiel nach Imola, was spekuliert wird. Mhm. Aber wir haben ja auch in Deutschland zwei Rennstrecken, die man kurzfristig mal ein Formel 1 Rennen stattfinden lassen können. Wir haben Le Castellet, also es gibt genug Rennstrecken, die da zur Auswahl stünden, wenn Madrid ein Problem wird.
Genau, nehmen wir diese Reserveliste und ganz oben steht Imola, deswegen dürfte wahrscheinlich dann wieder dort gefahren werden, damals ja auch schon zu Corona-Zeiten eingesprungen. Also ich finde es auch gut, aber für die heutige Generation, boah, da wird so wenig überholt. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist eine kleine Traditionsstrecke, aber nicht mehr mit den aktuellen Autos. Da haben wir schon zu viele Kurse, auf denen nicht überholt wird, oder siehst du das anders? Also ich hätte die Borkenheim oder Nürburgring. Aber gut, das ist dann auch wieder Hemd vor Hose.
Das liegt ja auch an den Fahrern. Es gibt ja sogar Piloten, die mit dem Golfwagen überholen können auf engen Strecken.
Oh ja, das Video kennst du auch, ne, von Verstappen. Mhm. Ja, mit dieser lustigen...
Aber ernsthaft, ich denke, bevor die nicht mehr überholen. Ja, dass man nicht überholen kann, liegt ja nicht nur an der Strecke. Das liegt ja auch an den Autos, die jetzt ausgereizt sind, wo man fast nicht mehr hinter dem anderen herfahren kann, es sei denn, man hält 2 Sekunden Abstand, ohne in Verwirbelung zu kommen. Ja, und da ist es halt schwierig, überhaupt in die Situation zu kommen, einen ausbremsen zu können. Es sei denn, der eine hat die viel besseren Reifen als der andere. Oder beim Start gibt es halt die Ausnahmepiloten. Du sprichst Imola an. Wahnsinnsmanöver von Max Verstappen habe ich jetzt noch im Kopf, wo er mal wieder so einen kleinen Geniestreich den anderen um die Ohren gehauen hat. Also, es liegt nicht nur an den Rennstrecken. Aber wo kein Rennen stattfindet, dann auf jeden Fall Imola oder was auch immer.
Ja.
Gut, also, und Formel 1 ist dann nicht nur überholen. Das ist zwar die höchste Etikette und das Gelbe vom Ei, aber es ist ja nicht nur überholen. Es ist, im Qualifying kannst du überall fahren, was schon prickelnd sein kann. Und das so strategisch mal gucken. Also nochmal, klar, es gibt Strecken, da kann man besser überholen als in Imola, aber das ist jetzt meine Meinung. Ich fahre da immer gerne, ich finde es immer gut. Und wie gesagt, die Tifose werden da hingehen und nicht nur die. Österreich nicht weit weg, aus Deutschland kann man hinfahren und Holländer fahren sowieso überall hin. Also da weiß man wenigstens, dass die Hütte voll ist.
Ja, da hast du auch wieder recht, ne? Also auch recht zentral gelegen in Europa. Tradition natürlich ohne Ende. Und ja, das ist auch die Frage, was muss eine Strecke eigentlich mitbringen, um in den Formel-1-Kalender zu gehören? Ja, klar, überholen ist das eine. Muss es das überhaupt haben, kann man auch mal eigentlich diskutieren. Wir haben auch Monaco zum Beispiel und ich verteidige Monaco eigentlich auch jedes Jahr mal wieder. Ja, aber ich finde, es dürfen nicht zu viele Strecken sein, auf denen das Überholen schwierig ist. Aber ist ja wirklich ganz spannend.
Und jetzt, dann bewerb dich bei Domenicali und dann servierst du mir Ideen, wie man das ändern könnte.
Ja, mal gucken. Was macht bei
FSS? Ja, nee. Sowas? Wenn die Ideen gut sind, warum nicht? Ja. Ich habe da jetzt auch keine Patentlösung, ehrlich gesagt. Ich denke, nächstes Jahr werden ja die Autos ein bisschen kleiner und das hilft ja auch schon mal. Und wenn die das hinkriegen, dass man viel näher an einem Auto hinterherfahren kann, ohne dass die Reifengleise einem um die Ohren heiß werden nach drei Runden, oder man zu viel oder einfach das Auto untersteuert, weil die Dürre eher einem um die Ohren bläst. Wenn sie das von den Autos her schon mal hinkriegen, dass das viel besser wird, dann kann man auch wieder ein Imola besser überholen. Schwierig zwar, aber es soll ja auch nicht so einfach sein. Sonst kann man ja Mario Kart spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt. Da muss man auch das Reglement nochmal abwarten, wie da das Überholen dann sein wird. Ja. So, dann könnt ihr da draußen, vor allem die Bauingenieure, Bauarbeiter und sonst wer sich in dieser Branche auskennt, mal eure Meinung schon mal in die Kommentare schreiben, ob die Strecke rechtzeitig bis September fertig wird. Ich meine, ich glaube, in China oder so bauen sie teilweise so riesen Baukomplexe innerhalb von einem Monat oder so auf. Da habe ich auch schon die wildesten Sachen gesehen. Aber das ist halt Spanien, da kommt jetzt auch ein Winter. Deswegen, da muss man mal abwarten und da werde ich, denke ich, nochmal meine Gespräche dann führen. Dann danke, Ralf, für deine Zeit.
Ja. Du bist jetzt der Madrid-Experte.
Meine Schwester wohnt übrigens da. Vielleicht frage ich die auch noch mal. Als Außenreporterin dann sozusagen.
Ja, vor allen Dingen gibt es ja viele Zeitungen, die wir gar nicht kriegen, so Lokalteile. Wenn die Spanisch kann, da kannst du dir ja mal ein paar Artikel schicken, wenn es das Thema gibt.
Ja, das wäre natürlich super, ja. Gut, in diesem Sinne, Ralf, danke für deine Zeit heute und wir sehen uns dann nach dem Sprint-Qualifying in Katar wieder, dann mit den ersten Ergebnissen zum super spannenden WM-Kampf. Bis dahin. Ciao.
Alles klar.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.